Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, bei uns in Saarbrücken ist im Moment viel los in der Landeshauptstadt des Saarlandes, denn am 3. Oktober wird hier die große Einheitsfeier begangen. Der Tag der Deutschen Einheit findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt, immer dort, wo auch der Vorsitz des Bundesrats gerade ist. Und der ist im Moment im Saarland, deswegen dürfen wir die Einheitsfeier austragen. Und in der Stadt, da laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Michael, was bedeutet dir denn der 3. Oktober persönlich? Ist das so, ja, das ist ein schöner Feiertag, ist es nett oder hat das noch für dich eine mehr Bedeutung?
Ja, also es ist ein schöner Tag. Es gab ja eine friedliche Revolution, also in Deutschland. Die Menschen in der DDR haben ihr Leben riskiert, um sich einer Diktatur entgegenzustellen und für die Freiheit zu kämpfen. Und letztlich wurden sie auch von der Geschichte belohnt für diesen Mut. Und das ist wirklich ein Tag zum Feiern, also ein Tag für die Freiheit, für die Demokratie, der da gefeiert wird.
Und ich habe mit jemandem gesprochen, der sehr eng auch mit uns zusammenarbeitet, mit Dr. Carsten Dümmel. Er ist Leiter des Politischen Bildungsforums Saarland, der Konrad-Adenauer-Stiftung hier in Saarbrücken. Er ist vor allen Dingen aber auch Zeitzeuge. Er ist in der DDR groß geworden, ist dort aufgewachsen und kam dann relativ schnell schon mit dem SED-Staat ja, in Konflikt. Und er wurde dann als politischer Gefangener von der Bundesrepublik Deutschland freigekauft und kam 1988 dann in die Bundesrepublik, hat dort dann angefangen zu studieren und hat den Fall der Mauer aus dem Westen beobachtet und hat die Menschen in der DDR dann auch tatkräftig unterstützt. Und ich habe einfach mal gefragt, wieso seine Jugend war in der DDR, wie er aufgewachsen ist, was er für ein Bild vom Westen hatte. Und wie er heute auf die Einheit blickt und auf das, was passiert ist 1989, 1990 und was danach auch geschehen ist. Ein wahnsinnig spannendes, berührendes Gespräch, wie ich finde. Ich habe auch nochmal viel gelernt, weil für mich vor allen Dingen diese Zeit zwischen Mauerfall 89 und Wiedervereinigung 90 verschwimmt oft. Geht es dir ähnlich so, Michael, letzte Frage, bevor wir anfangen, dass so Mauerfall und Wiedervereinigung irgendwie so zusammengemischt wird und diese 11 Monate, die dazwischen liegen, mehr oder weniger runterfallen?
Also ich bin ja ein sehr geschichts- und politikinteressierter Mensch. Also von daher habe ich mich schon mit der Geschichte auch dieser 11 Monate nochmal beschäftigt, weil es auch eine Zeit ist, die mich sehr bewegt hat, die ich auch als junges Kind dann irgendwie mitbekommen habe. Also ich weiß noch, ich habe 1992, da war ich 10 Jahre alt, meinen Papa so lange genervt, bis wir dann endlich nach Berlin geflogen sind und ich mir mal die Überreste der Mauer und auch der DDR dann persönlich anschauen durfte. Also von daher hat mich das Thema schon immer interessiert, aber klar, es wird natürlich auch zusammengeworfen. Und der Aspekt, dass das eine menschenverachtende Diktatur war und dass auch Menschen ihr Leben riskiert haben für die Freiheit, der fällt meiner Meinung nach zu sehr unter den Tisch.
Also wer über diese 11 Monate zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung und auch über das Leben in der DDR mehr wissen will, der sollte jetzt dranbleiben und zuhören. Mein Gespräch mit Dr. Carsten Dümmel, Zeitzeuge, DDR-Bürger und ja heute Leiter des Politischen Bildungsforums Saarland der Konrad-Adenauer-Stiftung. Viel Spaß. Ich darf ganz herzlich im Haus der Unionsstiftung mir gegenüber Dr. Carsten Dümmel begrüßen. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Dümmel. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Lieber Herr Holl, ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen in der Unionsstiftung. Ebenso einen schönen Tag.
Herr Dr. Dümmel, wir wollen über die deutsche Einheit sprechen, wir wollen über den Mauerfall sprechen und vor allen Dingen aber auch über Ihre Zeit in der DDR. Sie sind dort geboren und aufgewachsen und vielleicht können Sie mich und auch die Hörerinnen und Hörer einmal zurücknehmen in Ihre Kindheit. Mich würde interessieren, wie haben Sie denn früher als Kind, als Jugendlicher, wie haben Sie denn auf den Westen geblickt? Hatten Sie ein bestimmtes Bild vom Westen? Wie hat sich das vielleicht auch verändert? Also haben Sie überhaupt rüber geblickt oder war erstmal Ihre Heimat genug?
Ich bin in Sachsen und Thüringen aufgewachsen. Meine Mutter stammt aus Hessen, ist also im Grenzgebiet aufgewachsen und hat mit 17, 18 Jahren meinen Vater kennengelernt. Und ist dann später mit ihm nach Mecklenburg gezogen und dann eben hat mein Vater eine eigene Bäckerei und Konditorei übernommen und er bekam das Angebot, in der Nähe von Zwickau in einem kleinen Ort Leubnitz eine Bäckerei-Konditorei zu übernehmen, als privater Bäcker- und Konditormeister. Warum sage ich das? Meine Mutter aus Hessen, damit hatte ich 50% der Verwandtschaft in der Bundesrepublik. Und ab 1972 kamen die Cousins und Cousinen, die gar nicht viel älter waren als ich, im Jahr 6 Wochen in die DDR. So war es dann verbrieft und erlaubt. Und am Anfang schmuggelten sie Mickey-Maus-Hefte, den Tierfreund, später die Bravo und dann die Zeit und den Spiegel. Mein Vater hat uns nie zu einem doppelten Sprache erzogen, so dass wir immer Westfernsehen geschaut haben. Wir hatten zwar von ihm gehört, erzähl das mal nicht unbedingt deinen Lehrern, aber ansonsten hat er nicht gesagt, dass wir nicht darüber reden. In der Straße, in der ich lebte, sprachen alle Jungs über Bonanza, Enterprise etc. Damit war klar, jeder schaute Westfernsehen, der Blick nach dem Westen war immer ein Maßstab.
Okay, das heißt, der Westen war immer präsent, war nicht hermetisch abgeriegelt, dass man quasi gar nichts davon mitbekommen hat. Aber allein dieses Schmuggeln von Dingen, was haben Sie sich dabei gedacht? War das einfach so, ja, das gehört halt dazu, das ist normal? Oder war das trotzdem irgendwie seltsam?
Ich empfand es als normal, dieses Schmuggeln, aber ich habe ja nichts geschmuggelt, die Verwandten haben geschmuggelt und haben mir Dinge mitgebracht, weil sie in der Regel wussten, selbst noch Jugendliche oder pubertierende Kinder, sie werden nicht kontrolliert. Und ein Cousin ist also auch mit 16 Jahren alleine schon eingereist, obwohl damals das Erwachsenenalter noch 21 Jahre war. Er kam eben dann in den Ferien und half meinem Vater in der Bäckerei wie ein Praktikant und hat geholfen und er hat eben mitgeschmuggelt. Auf der anderen Seite war es schon befremdlich, dass es da einen Teil Deutschland gab, der für mich vor dem Erreichen meines Rentenalters nicht erreichbar war. So wie London, Paris, Rom und viele andere Städte in der westlichen Welt auch nicht zu erreichen waren. So richtig abgefunden im Kopf habe ich mich in den 60er Jahren nicht damit. Aber es war eine Tatsache, die ich hinzunehmen hatte. Und man exilierte, wie das Rainer Eppelmann einmal in einem Interview gesagt hat, jeden Tag spätestens um 20 Uhr mit dem Knopfdruck beim Fernseher um 20 Uhr zur Tagesschau in den Westen.
Faszinierend. Hatten Sie denn mit Ihren Cousins und Cousinen denn auch mal darüber gesprochen? Wie haben die das denn empfunden? Also waren diese 6 Wochen Urlaub, war das für die dann seltsam zu sagen, jetzt müssen wir in den Osten rüber? Oder haben die das sogar gerne gemacht und sind gerne rübergekommen?
Also ich habe das Wort "wir mussten" nie gehört. Manchmal haben sie sich selbst auf die Schippe genommen, als Bernd, mein Cousin, als Student, der an der Frankfurter Universität Frankfurt-Main war, dann später kam und auch regelmäßig kam und die volle Zeit jedes Jahr ausgeschöpft hat, also nicht mal ein Wochenende, sondern 6 Wochen blieb. Dann sagte er lachend, ja, meine Freunde fahren in die Toskana oder meine Freunde fahren nach Portugal, ich fahre eben in die DDR. Und dann lachte er darüber wie ein Spaß. Er hat es aber auch genossen, hat aber auch die Diskussionen mit Nachbarn, mit meinem Vater, auch politische Diskussionen genossen, wie ein politisch interessierter Student, der End-60er Jahre, 1968, 69, 70, wie der so gedacht hat, oder dann eben ab 72, als sie regelmäßig kommen konnten.
Spannend. Jetzt haben Sie aber gesagt, es gab ja trotzdem irgendwo diese Einschränkung, diese Beschränkung, dass man eben nach Paris, nach London wohl nie fahren, nie kommen würde. Wurde dann der Westen oder wurde zumindest die Bundesrepublik zu einer Art Sehnsuchtsort für Sie?
Ich kann nicht für DDR-Bürger sprechen. Ich kann für mich sprechen und für die Zeit, in der ich sozialisiert worden bin. Ich habe später festgestellt, dass meine Cousine in der DDR eine ganz andere Sozialisation erlebt hat, weil sie viel jünger ist als ich. Also das sind 5 Jahre schon entscheidend gewesen. Diese Cousine hat an den Sozialismus in der DDR geglaubt, ich nie. Sie hat an vieles in der DDR in etwas Gutes gesehen, ich nie. Warum ich nicht? Im Herbst 1968 ist eine der letzten Enteignungswellen der DDR-Regierung gewesen bei Menschen, die einen privaten Betrieb hatten. Und so wurde 1968 die Bäckerei und Konditorei meines Vaters enteignet. Und mein Vater musste sich umschulen lassen und ging dann in eine staatliche Firma. Das sind Dinge, die prägend sind, die sie auch nicht als gerecht empfinden, weil im Haus wird auch darüber gesprochen und sie kriegen mit, wie alle das als ungerecht, als ein Diktat empfinden. Und das hat eben die Cousine nicht erlebt. Deswegen ist das für mich eine andere Prägung als für sie gewesen.
Hat man das auch später noch gemerkt, also als sie älter waren, dass man eine Art Generationenkonflikt innerhalb der DDR auch gespürt hat, zwischen denen, die eben diese letzte Enteignungswelle noch miterlebt haben und denen, die es nicht haben? Also sie haben das jetzt, das Beispiel an ihnen und ihrer Cousine festgemacht, aber hat man das auch später in der gesamten Gesellschaft irgendwie gemerkt, gespürt?
Ich bin der Falsche, um dazu zu sprechen, weil ich sehr zeitig im Alter von 16 Jahren das erste Mal mit der Staatssicherheit in Kontakt kam und ab meinem 16. Lebensjahr bis zu dem Zeitpunkt, dass ich von der Bundesrepublik freigekauft wurde, die Staatssicherheit nie mehr losbekommen habe. Als ich 1988 im Frühjahr in die Bundesrepublik kam, wurde ich vom englischen, amerikanischen, bundesdeutschen Geheimdiensten befragt im Aufnahmelager in Gießen. Und einer der Offiziere sagte lächelnd zu mir, wenn man ihnen zuhört, dann könnte man glauben, in der DDR gibt es eine einzige Oppositionsbewegung. Und da wurde mir klar, ich habe in den letzten 5, 7, 10 Jahren mich nur noch mit Menschen aus diesem Milieu umgeben. Deswegen bin ich der Falsche, um Ihre Frage zu beantworten. Ich hatte zu den anderen gar keinen Kontakt mehr und die auch nicht zu mir.
Okay, das heißt, Sie sind dann in so eine Art, heute würde man sagen, in eine Art Bubble geraten, die sich gegen das Regime gewehrt haben. Was waren das für Menschen, die Sie da, mit denen Sie sich umgeben haben?
Also auch viel später habe ich festgestellt in den 90er Jahren, dass wir sehr genau wussten, wogegen wir sind, aber nicht genau wussten, wofür.
Inwiefern?
Dass ich kann für mich sprechen, dass für mich immer die Alternative eine Form der Wiedervereinigung war. Auch wenn das utopisch klang und ich auch nicht glaubte, dass ich das erleben werde, Wiedervereinigung, so waren andere, die wollten, das habe ich aber erst Jahre später festgestellt, die wollten die DDR reformieren. Die wollten einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz, wie es ihn in der Tschechoslowakei 1968 gegeben hat. Wieder andere wollten eine Glasnost-Perestroika, wie sie bei Gorbatschow gegeben hat. Wieder andere hatten noch Vorstellungen, die weit von der Wiedervereinigung weg waren, von einem ja fast trotzkistischen, kommunistischen Land, das sie haben wollten, mit Räterepubliken und mit Arbeiterräten. Ein bisschen, wie ich es später einmal in Jugoslawien feststellte, wie es gegeben hat. Also die Meinungen gingen weit auseinander und mit denen ich damals in den 80er Jahren verbündet war, sprachen wir nicht über die Zukunft, wie jeder es sich vorstellen konnte, sondern nur über die Gegenwart und was in der DDR als schlecht empfunden wurde oder was wir anders haben wollten.
Wenn ich Ihnen zugehört habe, fiel mir die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung ein. Man hatte sich ja damals auch lange dagegen verwehrt, tatsächlich eine Revolution zu starten und unabhängig zu werden, sondern man wollte auch das Verhältnis zwischen der Kolonie und dem Parlament und dem König reformieren lange Zeit und gar nicht den König abschaffen. Das kam erst kurz vor dieser Unabhängigkeitsbewegung. Also es ist faszinierend, dass man eigentlich den Status quo oft darüber gar nicht hinwegkam. Aber würden Sie sagen, dass diese Menschen, die Sie da getroffen haben, und anscheinend waren ja die Vorstellungen dieser Menschen ganz, ganz unterschiedlich aus allen Lagern, dass diese Menschen nur in dieser Situation so zusammenkamen, weil sie einen gemeinsamen Feind in Anführungszeichen hatten?
Es gibt ganz verschiedene Termini, wie man diese Situation nennt. Einer, der sich etwas durchgesetzt hat, ist die Notgemeinschaft. Mhm. Man bildet eine Notgemeinschaft und baut eine Art Wagenburg um sich herum auf, aber man verständigt sich nicht, wie man in der Zukunft das haben möchte. Jedenfalls wir haben es nicht getan, vielleicht in Berlin, vielleicht in Rostock, vielleicht in anderen Städten. Ja. Dazu kommt das Kommunikationsdefizit. Bitte vergessen Sie nicht, meines Wissens hatte die DDR im Jahr 1989 8% aller privaten Haushalte hatten ein Telefon. Handys gab es nicht. Ja. Internet gab es nicht. Wenn man kommunizieren wollte, musste man hinreisen oder Briefe schreiben. Ein Brief im Jahr 89 ging in der DDR, innerhalb der DDR, eine Woche war er unterwegs. Also mal so eben aufs Knöpfchen drücken und sagen, ich sehe dich morgen oder wir machen das und das, wie das heute der Fall ist, unmöglich. Mhm. Ein guter Freund, Joachim Walter, hat einmal in den 90er Jahren gesagt, der gehörte zu der künstlerischen Opposition der DDR, hätten wir gewusst, wie viele wir sind, wir wären stark gewesen. Aber wir wussten es nicht. Wenn es jemand wusste, war es die Staatssicherheit, die sehr genau registrierte, wo sind welche Oppositionskreise. Aber über einen 150 Kilometer Radius kannte ich niemanden. Ich kannte die evangelischen Studentengemeinden in Leipzig, 80 Kilometer. Ich kannte einige literarische Kreise in Greiz, 30 Kilometer, in Zwickau, 40 Kilometer, in Jena, 40 Kilometer. Also so, aber Rostock, Schwerin kannte ich nicht. Also Leute, die da agierten und arbeiteten. Ab und zu verirrte sich jemand aus Ost-Berlin zu uns. Dann wusste ich, aha, da gibt es auch Gruppen. Aber hätte man gewusst, wie viele wir sind, wir wären stark gewesen.
Jetzt haben Sie auch, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, wie unterschiedlich die Ideen dieser Personen waren, die sich als Notgemeinschaft quasi gefunden haben. Haben Sie denn mit vielen dieser Menschen, die Sie damals kennengelernt haben und mit denen Sie diese Notgemeinschaft begründet haben, haben Sie mit denen heute noch Kontakt oder hat sich das zum Teil dann auch wirklich nach der Wende verloren und verlaufen?
Ja, nein. Es gibt einzelne Menschen, mit denen bin ich bis heute befreundet und pflege das auch. Nicht in einer Kontinuität, wie wir alle uns das wünschten, aber wenn wir uns sehen, jetzt vor einem Monat habe ich 3, 4 von denen wieder getroffen, dann ist auch die Distanz von 10 Jahren weg. Das heißt, man hat das Gefühl, es ist kein Tag dazwischen. Aber die Summe derer, als ein Beispiel in dem Arbeitskreis Friedenswerkstatt, in dem Arbeitskreis Literatur und Kirche, die ich geleitet habe, waren 40, 60 Leute. Ich habe nicht zu 40, 60 Leute heute Kontakt, sondern zu 2, 3. Ja, der Rest ist verloren. Also aus den Augen verloren.
Aus den Augen verloren. Aber hat dieses aus den Augen verlieren dann auch etwas damit zu tun gehabt, dass man nach der Wende so auch gemerkt hat, dass die eigentlichen Ansichten, politischen Ansichten auch dann über die Zukunft so unterschiedlich waren? Oder spielte das dafür gar keine Rolle?
Nun, auch da bin ich eigentlich der falsche Ansprechpartner. Ich wurde im Dezember 87 freigekauft, was ich nicht erfahren habe, denn rausgekommen bin ich erst im Frühjahr 88. Aus den Akten der Staatssicherheit sehe ich, es war im Dezember 87 mit einer Vorgeschichte, denn der eigentliche Freikauf ist initiiert worden während des Besuches Erich Honeckers in Bonn und im Saarland beim Besuch seiner Schwester. Dort wurde ein Sonderkontingent von politischen Gegnern genehmigt, dass die Bundesrepublik diese freikaufen kann im September. Und auf dieser Liste stand mein Name und so wurde ich im Dezember freigekauft und im Frühjahr 88 entlassen. Zur Zeit des Mauerfalls, zur Zeit der 11 Monate zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung, lebte ich in Tübingen, studierte in Tübingen und war dann auch anschließend für einige Zeit in Michigan in Eber in den USA. Das war die Partneruniversität der Uni Tübingen gewesen. Das heißt, ich hatte mit vielen von denen wenig Kontakt, mit den 3, 4 Verbündeten postalischen Kontakt oder mal das Telefon, aber das war's. Ansonsten kann ich dazu gar nicht viel sagen, weil ich keinen Kontakt mit der Mehrheit dieser Leute hatte.
Ja. Kommen wir nochmal zurück. Sie hatten gesagt, Sie hatten vielleicht den fernen Wunsch gehabt, dass irgendwann vielleicht einmal eine Wiedervereinigung passieren könnte, die Sie aber vielleicht nicht mehr erleben würden. Wie verbreitet war denn der Gedanke zu Ihrer Jugend und dann auch später, dass es eine Wiedervereinigung geben könnte? Haben Sie bis zum wirklichen Mauerfall wirklich daran geglaubt oder war das so eine ferne Hoffnung?
Ich verstehe Ihre Frage in mehreren Hinsichten. Eine Wiedervereinigung im Kopf sich vorzustellen, war Utopie wie zum Mond zu reisen. Für viele, die mit mir in der Schule waren, die in der Ausbildung waren, ich habe nie den Gedanken der Wiedervereinigung aus dem Mund von einem meiner Kommilitonen gehört. Was ich aber in den End-60er, 70er Jahren ganz viel gehört habe, mit Leuten, die sich untereinander vertrauten, ich bleibe nicht hier, das halte ich nicht aus. Ich werde weggehen oder ich hau ab oder ich mache nach drüben, so etwas. Was flapsig dahergesagt wurde, aber oftmals einen harten Kern hatte, und eine Absicht bekundete, nicht einverstanden zu sein mit dem, was man jeden Tag erlebte. Ich habe viel später in den 2000er Jahren einen Schulatlas von mir gefunden und habe dort mit Schrecken und Freude festgestellt, dass ich mit Bleistift Fluchtlinien nach Niedersachsen, Fluchtlinien nach Hessen, Wege eingezeichnet hatte, wie ich gehen konnte. Und ich weiß nicht, in welchem Alter ich das gemacht habe, mit Bleistift deutlich eingemalt, wie ich fliehen könnte. Ich kann nur froh sein, dass niemand meiner Lehrer diesen Schulatlas gefunden hat und weitergegeben hatte. Also das zeigt, wie man als Kind anfängt, sich Alternativen auszumalen, selbst wenn sie Utopie sind.
Aber tatsächlich an einen, jetzt gar nicht mal Fall der Mauer, aber an einen Fall des SED-Regimes war eigentlich nicht zu denken. Dass
Sie werden ein Interview von mir vom Juli oder August 1989 finden mit der Zeitung Die Welt. In diesem Interview prophezeie ich die DDR, die zu diesem Zeitpunkt schon in einer Phase der Irritation und Auflösung war, ohne dass wir das sehen konnten im Westen. Die Leute flohen nach Ungarn, die flohen in Botschaften, Budapest, Warschau, Prag etc. Nach wie vor galt für Polen keine Visafreiheit. Tschechoslowakei wurde zurückgezogen, dass DDR-Bürger nicht mehr visafrei in die GSSR fahren konnten. Damit war aber auch klar, die DDR war wieder zurückgefallen auf einen Modus, wie es ihn vor 1980 gegeben hatte, in dem kein DDR-Bürger in irgendein Land der Welt visafrei fahren durfte. Sie war wieder zurückgefallen. Und in diesem Interview prophezeie ich die DDR-Lösung oder die mögliche DDR-Lösung wie in Peking. Man wird mit Panzern gegen friedliche Demonstranten vorgehen, man wird mit Gewalt, mit Kampfgruppen dagegen vorgehen. Das gebe ich dem Interview als Lösung für das, was ich gerade abzeichnete. Und da gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine Montagsdemonstrationen rings um die Nikolaikirche. Trotzdem dachte ich, die DDR wird, so wie ich sie kannte, hart reagieren und ihre Macht ausspielen. und auch ihre militärische Macht einsetzen.
Das war im August 89.
Juli oder August. Juli, das war ein Interview, was nach dem nach Peking stattgefunden hatte. Also unmittelbar danach gab ich dieses Interview.
Ja. Ich werde das Interview suchen und wir werden es auf jeden Fall versuchen, in die Shownotes zu packen, damit sich das jeder auch mal durchlesen kann. Also ein sehr, sehr spannendes Zeitzeugnis tatsächlich. Wenige Monate danach war dann das Unvorstellbare passiert, der Mauerfall. Wie haben Sie diesen Tag, wie haben Sie dieses Ereignis erlebt und was war so einer Ihrer ersten Gedanken? Wissen Sie das noch?
Ja. 9. November ist ein Donnerstag gewesen. An diesem Donnerstag war ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Tutor an der Uni Tübingen im Bereich in der Germanistik. Und wie das bei jungen Dozenten der Fall ist, kriegt man die Räume immer erst am späten Abend, wenn sie frei sind, also wenn sie leer sind. Und so habe ich um 19 Uhr bis 21 Uhr Kurse gegeben über Lyrikanalyse. Und es war damals ein Seminar Ingeborg Bachmann und ich habe Ingeborg Bachmann Lyrikanalyse für Studenten gegeben, die im Proseminar 1 waren. 19 Uhr begann dieses Seminar, dieser Kurs und CT, das heißt 19.15 Uhr und plötzlich kamen einige Jugendliche oder junge Männer Erstsemester rein, die kamen nicht 19.15 Uhr CT, sondern 19.30 Uhr und ich war ein bisschen sauer, weil zweimal CT hatte ich ihnen nicht zugestanden. Und sie kamen mit der Entschuldigung, die Pressekonferenz Schabowski zu Ende gesehen zu haben und die war um 19 Uhr zu Ende und dann mussten sie eben noch zur Uni radeln. Und berichteten von der Pressekonferenz, von dem, was sie gehört haben, an allen Grenzübergangsstellen ab sofort unverzüglich, die Worte. Und ich habe sie gemaßregelt und gebeten, jetzt sich hinzusetzen, habe das kommentiert, dass das ein Schnellkochtopfverfahren sein wird. Man lässt jetzt Dampf und Druck ab und morgen ist die Pfeife wieder auf dem Schnellkochtopf und alles wird sein wie vorher. Ich bin zur Ingeborg-Bachmann-Analyse zurückgekommen und habe alle im Seminar, im Kurs wollten gern, dass ich mehr berichte, weil sie meinen Hintergrund wussten. Ich wollte das nicht. Ich wollte meinen Stoff durchziehen. Am späten Abend bin ich eingeladen gewesen zu einer Versöhnungsfeier bei Freunden, die sich wiedergefunden hatten, Frau und Mann, wiedergefunden hatten und die haben Chinesisch gekocht. Und die hatten so 10 Leute eingeladen. Ich kam viel zu spät, weil der Kurs war. Und die waren nur am Diskutieren über das, was sie im Fernsehen gesehen und Schabowski. Und ich habe das alles abgebügelt und gesagt, vergesst es, da nichts. Also ich habe eigentlich fortgesetzt, was ich in dem Interview gesagt habe. Die Lösung war ja vorher, dass man sich der Botschaftsbesetzer entledigte, indem man sie in Züge setzte und verschlossen durch DDR-Gebiet hat fahren lassen und dann in Österreich oder in der Bundesrepublik die Türen wieder aufgeschlossen hatte. Und so ähnlich dachte ich das jetzt am 9. November auch. Man macht die Tore auf, lässt den harten Kern durch und schließt alles wieder, wenn man diese Leute rausgeworfen hat. Am Samstag, der 11. November, fuhren um das Zinser-Dreieck, das ist das Zentrum der Innenstadt in Tübingen, 562 Kilometer von der nächsten innerdeutschen Grenze entfernt, Trabis und Wartburgs. Und das habe ich nicht gefasst, das kann doch nicht wahr sein. Wieso sind die da? Ich hatte natürlich am 10. Fernsehen geschaut und Nachrichten gehört, aber meine These war nach wie vor, das schließen die wieder zu, das machen die wieder dicht. Aber die Trabis und Wartburgs am Zinserdreieck sagten mir, das wird nicht heute und morgen so sein. Also auch hier habe ich mich schwer getäuscht und geirrt. Andere sagen zwar heute, dass sie das lange vor dem 9. November vorausgesehen haben. Ich habe solche Menschen nicht kennengelernt. Erst danach.
Ja, aus der Retrospektive ist alles nochmal ganz anders wird anders bewertet. Ich muss gestehen, also ich bringe tatsächlich auch immer, ich bin 89 geboren. Also ich bin zwar noch in einem geteilten Deutschland geboren, aber aufgewachsen in einem Wiedervereinten. Und ich muss gestehen, ich persönlich bringe ganz oft Mauerfall und Wiedervereinigung einfach zusammen. Das ist für mich quasi, so, gehört so zusammen, dass, wie Sie beschreiben, eigentlich diese Öffnung, da hat das Regime ja noch bestanden. Und es hätte ja jederzeit, wie Sie sagen, wieder zusperren können. Deswegen aus der Retrospektive ist das alles wird komprimiert und zusammengefasst. Meine Frage ist aber, Sie haben diese Autos gesehen. Waren Sie glücklich? Waren Sie erschrocken? Haben Sie dem Braten nicht getraut? Was für ein Gefühl hat das in Ihnen ausgelöst? Waren Sie wütend auch? Die dürfen jetzt? Und wie mit Ihnen umgegangen wurde im Vergleich?
Nein, das werde ich öfters gefragt. Nein. Ich hatte Freunde, die wenigen Freunde, die geblieben waren, davon hatte ich einige, die saßen in Prag in der Botschaft. Ich hatte Leute, die saßen in Warschau und auch nach Warschau und Prag gab es neue Botschaftsbesetzungen von Leuten, die in anderen sozialistischen Staaten versuchten, auf einen Zug aufzuspringen, der eigentlich schon weg war, nachdem Genscher seine Rede gehalten hatte in Prag. Und mit dem 9. November dachte ich, das wird jetzt für die ein Befreiungsschlag werden. Also das war so das erste Gefühl. Später kommen alle Verwirrungen dazu, dass ich dachte, wie wird sich ein 10-Punkte-Programm von Helmut Kohl in eine Föderation gießen lassen. Wie soll das aussehen mit einem gesamtdeutschen Dach und zwei separaten, souveränen Staaten, die ein gemeinsames Dach haben? Also ich habe viel darüber nachgedacht und nicht so sehr eine Lösung gefunden. Ich war mitten im Studium und wollte mein Studium, das ich jahrelang nicht angehen konnte, so schnell wie möglich zu Ende bringen und zu einem Guten zu Ende bringen. Ich möchte aber an dem Punkt noch einmal sagen, es ist für Sie legitim, die beiden Ereignisse zusammenzubringen. Dazwischen liegen aber 11 Monate zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung. Und das auf einen Nenner zu bringen, verbietet sich an dieser Stelle, weil man die Menschen, die die friedliche Revolution ermöglicht haben, sind ausschließlich Ostdeutsche. Die einzige Revolution, die auf deutschem Boden geklappt hat und zu einer Gesellschaftsreform geführt haben und zu Veränderung eines Großteils von Deutschland, nämlich Ostdeutschlands, geführt haben, ist die friedliche Revolution. An diesem Teil haben Westdeutsche kaum einen Anteil. Der Anteil bei der Wiedervereinigung ist von westdeutscher Seite groß, von ostdeutscher Seite auch. Aber wenn Sie das vermischen, bleibt ein identitätsstiftendes Moment der Ostdeutschen außerhalb. Es wird nivelliert durch den Punkt, dass man eben sagt, ja, es fällt zusammen zu einem Punkt, also Wiedervereinigung und Mauerfall ist ein und dasselbe. Ist es nicht. Und im Sommer 1990, im Sommer 1991, die Wiedervereinigung ist wenige Monate alt, mache ich Urlaub auf Hiddensee. Eine Insel, die ich nicht betreten konnte, in DDR-Zeiten, Stadtarrest gehabt. Ich bin über Jahre nicht aus der Stadt, in der ich wohnte, rausgekommen. Und ich mache dort Urlaub und erfahre früh morgens auf dem Weg zum Bäcker aus einem mitgeführten kleinen Kofferradio, der Putsch in der Sowjetunion und Gorbatschow festgenommen auf der Krim. Und meine erste Reaktion war, packen und weg. Weil ich war auf Gebiet der ehemaligen DDR und ich musste mich wie ein Patient beruhigen und selber sagen, das geht nicht, Deutschland ist Wiedervereinigung, die Russen werden nicht sofort wieder da sein, es wird nicht wieder zur Teilung kommen, aber die erste Reaktion war weg.
Das war nach der Wiedervereinigung.
Ja, wenige Monate. Im Sommer 1991 war der Putsch gewesen auf der Krim. Aber da merken Sie, wie die Reflexe tief drin sitzen. Und wäre der Putsch im Sommer 1990 gewesen, alle 2+4 Verträge Makulatur. Okay. Ein anderer als Gorbatschow, Makulatur.
Ja. Also ich nochmal, wie gesagt, ich bringe das einfach aus dem, wie ich die Geschichte erfahren habe. Ich kenne sie ja nur aus den Büchern im Prinzip, auch wenn ich da geboren wurde. Ich habe es nicht erlebt. Deswegen irgendwie verschmilzt es bei mir. Das ist nicht gerecht, da gebe ich Ihnen absolut recht. Ist auch nicht richtig. Nur diese 11 Monate dazwischen, die tauchen in den Geschichtsbüchern ja kaum auf. Es ist der Mauerfall und dann geht man weiter zu der Wiedervereinigung. Dann überspringst du dieses Jahr oftmals in den Geschichtserzählungen. Sind Sie denn in diesen 11 Monaten, sind Sie aber nicht in die DDR mal eingereist und nochmal zurück? Oder hätten Sie das überhaupt gedurft?
Völlig vergessen. Für Menschen, die ausgebürgert worden sind, gab es eine Frist, bis zur nächsten Amnestie, für manche bis zur übernächsten Amnestie, für manche nie, bis sie in die DDR wieder einreisen durften. Die Ablehnung einer Besuchsreise zu meiner Mutter im Dezember 1989 trägt die Unterschrift von Minister Dickel, Innenminister der DDR, und das Datum vom 22. Dezember 1989. Da ist die Mauer schon 6 Wochen offen. Warum erzähle ich das? Für Dissidenten, Ausgebürgerte galt nach wie vor eine Einreisesperre, wenn wir kontrolliert worden wären. Ich habe mich daran gehalten. Ich habe zwischen dem 9. November und dem 23. Dezember 1989 die DDR nicht betreten. Am 23. Dezember hatte Kohl ausgehandelt, alle werden amnestiert, jeder darf reisen. Deswegen reiste ich in der Nacht vom 23. Dezember zum 24. Dezember in die DDR ein mit 5 Leuten in einem Auto und alle 5 waren Dissidenten, die nicht einreisen durften in die DDR. Über die Einreise will ich Ihnen gar nichts erzählen, aber das war schon eine Farce, weil natürlich die Zöllner und Grenzposten der DDR bei Hof erkannten, wer da am Auto sitzt und unsere Pässe, grüne bundesdeutsche Pässe, auf ein Fließband legten, von dem wir heute wissen, dass sie gescannt wurden und über Nummern bekamen sie mit wem sie es da zu tun haben. Ich bin in diesen 11 Monaten gefühlt jede 14 Tage in der DDR gewesen, um Ihre Frage zu beantworten. Ja. Ich war in der Nacht vom 4. zum 5. Januar 1990 beteiligt, als mehrere tausend Menschen versuchten, die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit Gera zu stürmen und als 24 Leute ausgewählt wurden, 2 Dutzend Leute ausgewählt wurden, das Gebäude der Bezirksverwaltung der Stasi mit über 5000 Mitarbeitern zu betreten und die Waffenkammer zu besetzen. Okay. Ich war einer von diesen 24, ein anderer ist Roland Jahn gewesen, der mit reingegangen ist in die Bezirksverwaltung der Stasi. Damit kamen Aufgaben auf mich zu, die ich gar nicht wollte. Plötzlich hat mich das Bürgerkomitee Gera aufgestellt an den zentralen runden Tisch im Jahr 1990 nach Berlin gehen zu sollen und das Land Thüringen und das Bürgerkomitee dort zu vertreten. Ich hatte aber ein Stipendium bekommen, ein Stipendium für die Uni in Michigan Ann Arbor. Und so gab es viele, viele Überschneidungspunkte auch mit den Freunden, die geblieben waren, die in der evangelischen Kirche aktiv waren, die heute dann, also im Jahr 1990, dem neuen Forum angehörten, die den Bürgerkomitees angehörten, die Stasi-Zentrale auflösten. Aber ich habe mich dort sehr zurückgenommen, was für viele meiner Nein, was für einige meiner Freunde unverständlich blieb, weil wenn nicht du, sollte jetzt hier für uns sprechen und ich wollte das nicht. Ich habe nicht studieren können, ich wollte mein Studium machen. Und für mich war DDR irgendwie zu diesem Zeitpunkt, die sollen machen, was sie wollen, gut, in Ordnung. Ich versuche aus der Ferne mitzumischen, aber ich lebe in Tübingen und gehe jetzt nach Michigan.
Ja. Was haben Sie, also wenn Sie das so erzählen, Sie waren oft dort und dann haben Sie an einer Besetzung einer Behörde teilgenommen. Was haben Sie denn für eine DDR nach der Öffnung der Mauer erlebt? War das ein Land in kompletter Auflösung, kompletter Aufruhr? Oder war das was war das für ein Land?
Ich müsste Termini benutzen, die aus dem Wörterbuch von Revolutionären stammen. Aber es war nicht die DDR, wie ich sie kannte. Es gab von Chaoten über Menschen, die alles, aber auch alles möglich glaubten und sagten, wir versuchen es. Also eine Aufbruchstimmung im Osten riesig. Auch ein Vertrauen, was sich später als Naivität erwiesen hat oder als teilweise Naivität. Woher denn auch, wenn man das andere gar nicht kennt? Ich habe mit Leuten geredet, wo ich dachte, die muss ich auslachen, die für die Möglichkeit einer Monarchie auf dem Gebiet der DDR sich einsetzen wollten. Das hätte ich unmöglich gehalten vorher, dass es sowas gibt. Aber die meinten das ernst. Ja, mit alle Formen einer reformierten Sozialismus, einem Beitritt zur Bundesrepublik, alle möglichen Formen, die es gab, Räterepubliken, ich habe das schon gesagt, solche Leute, darüber konnte ich vorher in meiner DDR bis Frühjahr 88 gar nicht reden. Sowas hat niemand in den Mund genommen, nie im Leben.
Okay, Aufbruchsstimmung, aber auch Auflösung. Also gab es denn trotzdem noch eine öffentliche Ordnung? Sie haben gesagt, als Sie das erste Mal rüber sind, in dem Bus mit Ihren 5 Freunden, da waren noch die Zöllner, da waren noch die Grenzbeamten. Also gab es denn noch eine Art öffentliche Ordnung oder war die auch irgendwann passé?
Ich kann Ihnen das nur immer. Ich habe lange Zeit an den Grenzübergangsposten noch Leute gefunden. Ja. Später dann war das wie in der Übergangszeit zur EU. Man wurde durchgewunken, aber es gab sie noch. Ja. Sie standen da und haben gewunken. Später waren die verwaisten Häuschen da, durch die man im Schritttempo vorbeifuhr und guckte, ist da jemand drin oder nicht. Das ging sehr schnell. Mit einer Verwaltung hatte ich nichts am Hut. Ich bin in keine Behörde in der DDR gegangen, um zu sehen, sitzt da noch jemand, ist da noch wer. Ich bekam nur durch die Gespräche mit Freunden, die in Gera und Jena geblieben waren, mit, dass alles Auflösungstendenzen hatte. Was auch damit zu tun hatte, dass Menschen sich einfach mit den Füßen verabschiedeten, die gestern noch Abteilungsleiter beim Rat der Stadt Abteilung X waren plötzlich nicht mehr da und suchten sich eine neue Anstellung in Nürnberg. Und damit war das Zimmer von Verwaltungsbehörde Pass- und Meldewesen der DDR verwaist.
Faszinierend. Also eigentlich diese 11 Monate eine unfassbar, also nicht despektierlich gemeint, spannende Zeit, über die aber eigentlich kaum gesprochen wird. Also wie gesagt, ich kenne wenig Geschichten aus dieser eigentlichen Zeit zwischen Öffnung und Wiedervereinigung.
Nun, Sie sagen es, Geschichtsbücher, das wäre ein völlig eigenes Thema, über Geschichtsbücher Oberstufe in den Bundesländern zu reden. Was ist Information und was ist Nicht-Information? Nun hat sich für die westdeutsche Gesellschaft und den westdeutschen Bürger im Allgemeinen nichts geändert. Manche werden Ihnen sagen, ja, der Solidaritätszuschlag ist gekommen. Für Ostdeutsche hat sich in diesen 11 Monaten so ziemlich alles geändert, was vorher ihr Leben ausmachte. Es gibt Erhebungen, die sagen, über 600 Reformen und Reformschen in 11 Monaten. Währungsreform, Schulreform, Universitätsreform. Sozialreform, alle möglichen Reformen kamen und veränderten Gewohnheiten von Menschen aus Ostdeutschland. Diese ganzen Reformen mussten Westdeutsche nicht mitmachen und auch nicht damit klarkommen, weil sie hatten sie schon. Dass das eine Lebensleistung ist, in 11 Monaten so etwas hinzukriegen und auch zu verarbeiten, müsste man erst mal wahrnehmen und sehen. Ich habe in Bosnien-Herzegowina gelebt und weiß, dass in 20, 25 Jahren nach dem Ende des Jugoslawienkrieges und der Gründung Bosnien-Herzegowinas 6 Reformen stattgefunden haben. Das ist eine andere Zahl, wenn Sie das sehen, in wie vielen Jahren da Reformen stattgefunden haben, gemessen an dem, was Ostdeutsche oder DDR-Bürger waren es ja noch. Und es war ja nicht zu Ende am 3. Oktober, es ging ja weiter mit Reformen und Veränderungsprozessen, die einseitig gestemmt worden sind. Ich will bitte keine Leistungen von Pionieren, die aus Westdeutschland sofort als Verwaltungsbeamte, als Lehrer, als Dozenten, als Unternehmer, als Mittelstandsgründer in die DDR gegangen sind. Das möchte ich alles nicht kleinreden. Aber die eigentliche Leistung ist, das Ganze auszuhalten und zu stemmen.
Wie blicken Sie denn heute auf die Wiedervereinigung, auf die deutsche Einheit zurück? Würden Sie sagen, dass, kann man das als Erfolg bezeichnen? Würden Sie es als Erfolg bezeichnen oder würden Sie es als aus dieser Situation, die Sie ja eben geschildert haben, die ja vor allen Dingen für die Ostdeutschen einen unfassbaren Umbruch bedeutete, das bestmögliche Ergebnis bezeichnen? Wie würden Sie heute darauf blicken, auf die Einheit?
Ich nehme Ihre letzten Worte in den Mund. Bestmöglichste Ergebnis ist es nicht. Okay. Es ist ein Riesenerfolg, aber mental sehr schwierig. Und das hat etwas mit dem Blickwinkel zu tun. Einer der meistgehörten Sätze, und ich lebe nun seit 1988 im Westen, davon aber mehr als 16 Jahre auch im Ausland, außerhalb Deutschlands. Der meistgehörten Sätze ist, bei uns in Deutschland ist das so und so, wie war es denn bei Ihnen? Ja, Ostdeutschland war auch ein Teil Deutschlands und gehört nicht nach Afrika. Ein anderer Satz ist, wir bei uns machen das so und so, und wieder ist es die Trennung zwischen uns und ihnen und der Blick von einem Normalzustand des Westens, der die Differenz zum Osten erkennt. Also das macht viel aus und lässt mich immer wieder aufhören, wie man sprachlich unsensibel dann damit umgeht. Statt alles auf eine Ebene und vor allem auf Augenhöhe miteinander zu besprechen. Sätze, wie ich sie schon gehört habe, ja, die Ostdeutschen wollten auch am Wohlstand partizipieren. Dabei vergisst man, dass Ostdeutsche das 130-fache an Reparationen pro Kopf bezahlen mussten nach dem Zweiten Weltkrieg. Das 130-fache pro Kopf bezahlen mussten im Vergleich zum Bundesbürger. Ostdeutsche waren 40 Jahre lang wie Staatsgeiseln eingesperrt und bezahlten für das, was Gesamtdeutschland bis 1945 angerichtet hatten. Sie bezahlten es mit ihrer Freiheit, die sie nicht hatten, und mit ihren Reparationsleistungen, die sie nicht hatten. Das macht sie verletzbar auf eine Art und Weise. Und wenn dann der Ostdeutsche zur Differenz erklärt wird, zum Normalzustand des Westens, führt es zu einer Sprachlosigkeit und auch zu einer Art von Nichtanerkennung von Lebensleistungen. Ich sprach über die friedliche Revolution, die keine 68er-Revolution, 1968er hat geklappt, auch die 1848er hat nicht geklappt, auch die 1918er hat nicht geklappt, die 1989er hat geklappt. Und ich musste sehr schmunzeln, als ich dieser Tage eine Taz in die Hand nahm vom Frühjahr 1990 und die titelte in einem Sonderheft der Taz: Unsere gelungene Novemberrevolution. Mir geht es dabei um das Unsere. Hm. Man identifizierte sich mit dem, was 89 im Osten geschehen war. Und es war noch keine Wiedervereinigung. Da schreibt die Taz, unsere gelungene Novemberrevolution. Dieses Uns ist verloren gegangen und man trennt wieder zwischen uns und denen. Ja. Und von der anderen Seite ganz genauso, natürlich.
Letzte Frage. Was würden Sie sich denn wünschen im Umgang mit der deutschen Einheit?
Gelegentlich den Mund zu halten und zuzuhören. Einfach zuzuhören. Und ich bin sehr glücklich, wenn ich KAS-Stipendiaten habe, wenn ich Stipendiaten junger Menschen kenne, die sie sagen, mein Freund kommt aus Dresden. Also eine Saarländerin, die das sagt, mein Freund kommt aus Dresden. Weil dann kann man miteinander kommunizieren, Unterschiede feststellen und miteinander auch das Ganze wie mit einer Brücke zusammentragen, auf einer Brücke gemeinsam tragen. Das ist in einigen Bereichen sehr gut gelungen. Wenn Sie aber auf 35 Jahre Wiedervereinigung blicken, wie ich darauf blicke, gab es in den frühen 2000er Jahren mental eine bessere Stimmung, als ich sie heute sehe. Also zwischen 2000 und 2010, als ich sie heute sehe. Und woran das liegt, müssen Psychologen oder Soziologen sich beschäftigen und vor allem auch Politiker.
Also auch 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung gibt es noch einiges zu tun. Herr Dr. Dümmel, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe auch sehr viel wieder gelernt. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.